Schwestern im Herrn, der Bericht von den drei Königen, wie wir sie ja bezeichnen, es ist ja nirgendwo eigentlich die Rede davon, dass es sich um Könige handelt. Ich mache darauf auch einmal aufmerksam, schon aus dem Grund, dass wir die biblischen Texte genau lesen sollen. Da ist jedes Wort ist da wichtig. Und dieser Text ist uns sehr sympathisch. Es ist ein Text, der viel orientalisches Kolorit hat, so könnte man etwa sagen. Was man dem Text zunächst gar nicht ansieht, ist, dass er prall gefüllt ist mit einer Botschaft, die ganz wesentlich, ganz fundamental ist für die Existenzweise, die authentische Existenzweise eines Christen, für authentisch christliches Christentum, für authentisch christliches Leben. Das hört sich alles ja so schön an und da ist auch vor allen Dingen dieser Text bestimmt von dem Wegemotiv. Ne? Und sie haben sich auf den Weg gemacht und es war so spannend, ne? Und hat richtig Spaß gemacht. So versucht man ja in der modernen Kirche, die Menschen zu motivieren. Liebe Brüder und Schwestern, im Herrn, das ist doch alles sentimentales, dummes Zeug. Liebe Brüder und Schwestern, im Herrn, worum geht es in diesem Text? Und den müssen wir einmal richtig systematisch durchgehen. Der Text setzt eigentlich schon ein, als die drei Sterndeuter sich bereits, man könnte sagen, beinahe am Ziel finden. Sie sind ja schon in Jerusalem. Und da wird uns sozusagen indirekt berichtet, was dem vorausgegangen ist. Nämlich die Erscheinung dieses einzigartigen Sternes, den wir den Stern von Bethlehem nennen. Es ist der Stern, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der ja bereits in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, dieser Stern von Bethlehem, nämlich in Numeri Kapitel 24. Das ist ein Bericht von dem Durchzug Israels durch die Wüste. Das ist eigentlich der Bileam-Stern, den wir da als Stern von Bethlehem bezeichnen. Bileam sieht in einer Vision diesen Stern. Er sagt nicht jetzt, aber ein Stern geht auf in Juda und da wird ein König herrschen mit eisernem Zepter. Die drei Weisen werden in der Heiligen Schrift als Sterndeuter bezeichnet. Allein diese Bezeichnung ist schon überaus aufschlussreich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Inwiefern? Das heißt, das sind Leute, die sich mit den Sternen beschäftigen. Was ist sozusagen ihr Leben? Wo spielt sich sozusagen ihr Leben ab? In der Finsternis, in der Dunkelheit. Das ist schon einmal wichtig, um das metaphorisch zu verstehen. Aha, sie sind die Vertreter der Heidenvölker, die sich noch in der Finsternis befinden. Denn das Licht ist nicht die Welt. Das Licht ist das Kind in der Krippe. Und das hat ihnen diesen Stern, diesen Bileam-Stern gezeigt. Und sie sind Sterndeuter, befassen sich also mit den Sternen und ihrer Bedeutung. Modern könnte man sie, und das klingt gar nicht christlich zunächst einmal, als Astrologen bezeichnen. Aber sie deuten dann diesen Stern als den Stern des neugeborenen Königs der Juden. Wie können sie so etwas tun? Ist ihnen vielleicht doch der König der Juden irgendwie bekannt geworden? Sind sie mit ihm schon irgendwie durch die Schriften des Alten Testamentes, die sie ja gar nicht haben, die ja sozusagen noch der Alleinbesitz des alttestamentlichen Bundesvolkes Israel ist, sind sie damit in Berührung gekommen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Herr hat es ihnen in einer gewissen Weise verdeutlicht, dass sie durch diesen Stern gemeint sind und dass dieser Stern sie führen möchte. Das haben sie immerhin gedeutet, fast könnte man sagen, mit der Hilfe Gottes. Und jetzt brechen sie dann auf. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aber das ist nicht einfach einmal so, wir brechen jetzt auf gemeinsam und wir haben dann Spaß und es wird mit Sicherheit spannend. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da muss man sich einmal doch ganz hineinversetzen und tun Sie das, um diesen Text zu verstehen. Fühlen Sie sich sozusagen wie auf der Bühne als Mitspieler, auf der dieser Bericht sozusagen schauspielerisch dargestellt wird. Diese Sterndeuter verlassen ihre Existenz. Sie gehen einfach, ohne zu wissen, wie lange diese Reise dauert, wie sie der Stern führen wird, wohin sie der Stern führen wird. Sie wissen nur, der Stern ist ein Stern, ein Zeichen Gottes und das Ziel ist der neugeborene König der Juden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich komme immer wieder auf dieses, wir haben uns auf den Weg gemacht und es ist so spannend und es macht so viel Spaß. Ich frage Sie, weil sie ja mit Sicherheit alle auch von diesem Unfug infiziert sind, ohne einem zu nahe treten zu wollen, haben die Schwätzer, die Modernen, haben die ein Ziel? Das ist einfach dann nur schön. Ne? Spannend. Das war mit Sicherheit nicht spannend. Die sind ein Risiko eingegangen. Diese drei Sterndeuter, sie sind ein Wagnis eingegangen. Und was ist das für ein Wagnis? Ich sprach eingangs davon, dass sozusagen dieser Dreikönigsbericht ein Bericht ist über die authentische Existenzweise eines Christen. Es ist das Wagnis des Glaubens. Sie haben einfach diesem Stern als Zeichen Gottes geglaubt und damit Gott geglaubt. Und sind dieses Wagnis eingegangen, sind dieses Risiko eingegangen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, christliche Existenz ist Glaubensexistenz und nicht Sicherheitsexistenz. Und Glaubensexistenz heißt Wagnisexistenz und nicht Spaß und spannend und vielleicht auch die eine nette Überraschung gefasst sein, da irgendwo dann durch die Lande marschieren und vielleicht noch singen, das Wandern ist des Müllers Lust. Das hat mit christlicher Existenz nichts zu tun. liebe Brüder und Schwestern im Herrn, woran erinnert denn das? Erinnert Sie das etwas an etwas? Dieser Marsch der Sterndeuter hinter dem Stern her. Ist das denn nicht dasselbe, vergleichsweise, ganz analog, wie der Anruf Gottes an Abraham? Abraham, zieh aus von deiner Verwandtschaft, nimm alles mit oder lass auch alles zurück und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist Glaubensexistenz. Das drängt sich einem doch geradezu auf, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Merken Sie, wie Sie bei den Texten der Heiligen Schrift immer die ganze Schrift sozusagen im Hintergrund haben müssen, um die ganze Fülle eines Textchens zu erschließen oder erschließen zu können. Und woran erinnert Sie das noch? An den Marsch Israels aus Ägypten durch die Wüste in das gelobte Land? Inwiefern denn das? Die Israeliten gehen am Tag der Wolkensäule hinterher und bei Nacht der Feuersäule. Ist das was anderes als der Stern? Analog. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da komme ich ins Schwärmen, wenn ich mir diese Zusammenhänge bewusst mache. Das ist katholisch, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und nicht das Langweilige, was einem ja sonst angeboten wird. Das ist ja tödlich eher. Da haben Sie schon die Vorausbilder bei Abraham und bei dem Wüstenmarsch Israels. Und wir, was hat denn das mit uns zu tun? Doch schon einmal, dass wir uns fragen müssen, sendet denn Gott uns auch Zeichen? Sind wir auch sensibel für die Zeichen des Himmels? Gott offenbart sich durch Zweitursachen, das heißt durch Ursachen der Schöpfung, hier der Stern. Wo haben wir denn Zweitursachen, durch die sich Gott offenbart, nach meiner Überzeugung jedenfalls schon? Weite Teile Deutschlands stöhnen über Überschwemmung. Ist das ein Zeichen von oben? Oder hängt das nur an dem Tief nichts nutzt ja, das dann mit einem anderen Tief zusammengestoßen ist? So kann ich das auch erklären, freilich. Ich kann dahinter aber auch ein Zeichen Gottes sehen. Und welches Zeichen denn? Was will er uns denn zeigen durch diese Zeichen? Er will uns sagen, was er den drei Sterndeutern auch gesagt hat. Kommt zu mir, kommt endlich zu mir. Bekehrt euch. Das ist immer die Botschaft. Auch der Naturereignisse, Vulkanausbruch in Island. Man hört gar nichts von den Grünen, ne? Wie viel Methan wird da ausgestoßen in die Atmosphäre. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, uns Christen müssten doch wirklich die Schuppen von den Augen fallen. Wir dürfen doch nicht blind sein. Johannes sagt es in diesen Tagen im ersten Johannesbrief. Ihr habt die Salbung von dem, der die Wahrheit ist. Ihr braucht euch doch von keinem belehren zu lassen. Wovon lassen sich die Leute belehren, von den Medien, Journalisten, Fernsehen und so weiter. Merken Sie, wie auch die Christen eigentlich im Großen und Ganzen, ich will Ihnen das nicht unterstellen, so etwas wie eine Kontrastgesellschaft eigentlich bilden zu dem, was sie eigentlich sein müssten und auch sein könnten. Und wie nennen wir das, was diese drei Sternleute dann tun, wenn sie dem Stern hinterhergehen? Nachfolge. Das ist Nachfolge. Die Nachfolge, die authentische christliche Nachfolge, soll in das himmlische Jerusalem führen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist der Sinn christlicher Nachfolge. Und jetzt sind sie in Jerusalem. Es wird eigentlich gar nicht in der Heiligen Schrift gesagt, dass der Stern sie nach Jerusalem geführt hätte. Denn wenn der Stern sie nach Bethlehem führen will zu dem Kind, dann müsste man sich ja fragen, was soll da jetzt Jerusalem als Zwischenstation? Das ist eine Bespannung in diesem Text, das ist ja nicht selbstverständlich. Es ist auch ein Zeichen der Erfüllung der Prophetien, dass die Völker in Jerusalem einziehen werden mit ihren Geschenken. Dass sie natürlich nicht dann in das irdische Jerusalem, sondern in das himmlische Jerusalem. Die Völker werden wallen mit ihren Reichtümern zur Anbetung Gottes im himmlischen Jerusalem. Das ist hier schon vorausbezeugt. Und jetzt gehen sie dann eben in das Königsschloss, sage ich einmal, in dem der Herodes wohnt. Und sagen, wo ist denn der jetzt der neugeborene König? Zeigen uns mal, wie, warum, was? Neugeborene König der Juden, was ist denn das? Was bedeutet denn das? Der kriegt sofort die Panik, der hat von Tüten und Blasen keine Ahnung. Und jetzt versucht er also so schnell den Notdienst da zu erreichen. Und wer sind das, die da zuständig sind? Die Schriftgelehrten und die hohen Priester. Und die erscheinen dann auch würdevoll, wie sich das gehört für diese Kategorie von Leuten, ne? Also mit akademischer Ausstrahlung und sehr respekterheischend. Und der Herodes fragt sie jetzt, ja, da soll da der König der Juden geboren worden sein. Und wie reagieren die? Die reagieren tiefenentspannt. So, ah ja, das ist, steht da beim Propheten, das ist der Prophet Micha, der eine der 12 kleinen Propheten. Ja, ja, da steht es da, du Bethlehem im Lande Juda, du bist keineswegs die kleinste unter den Städten Juda, denn aus dir wird der Fürst meines Volkes Israel hervorgehen. Ach, jetzt wird die Panik nur noch größer bei dem Herodes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aber was ist hier für uns wichtig? Überlegen Sie sich doch einmal, da wird gemeldet, der König der Juden ist in Bethlehem geboren. Von dem wisst ihr doch alle aus den Schriften, dass der kommen wird. Er ist da. Und wie reagieren Sie? Völlig gelassen, mehr noch, desinteressiert, es juckt sie gar nicht. Liebe Brüder und Schwestern, diese Herren sind blasiert, akademisch, wissenschaftlich. Sie wissen alles Mögliche, viel mehr als die anderen Leute. Es berührt sie innerlich überhaupt nicht. Es genügt ihnen, akademisch gescheit zu sein, liebe Brüder und Schwestern, Titel hohe Priester zu haben, Titel Schriftgelehrter zu sein, bei den Leuten angesehen zu sein, Autorität zu haben und sich von jedem Hand und Fuß küssen zu lassen. Mehr braucht es doch nicht, wie sie meinen. Was ist da so wichtig daran, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Wir haben auch noch Leute, die hat es früher mehr gegeben, die sich eigentlich im katholischen Glauben, in der Lehre ganz gut auskannten. Wunderbar, könnte man sagen. Aber wo war da der Pferdefuß? Hat das wirklich zu einer Herzensbeziehung gehört? Hat das die Leute wirklich in Bewegung gesetzt auf Christus? Hat das ihre Herzen in Bewegung gesetzt auf Christus? Das ist doch der Punkt. Das Wissen über ihn, das ist nur ein erster Schritt, aber das ist doch nicht das Ziel. Das kann ausdrücklich nicht genügen. Heute wissen ja die Leute noch nicht mal was davon. Das ist ja die Katastrophe, total natürlich, ja. Aber nur zu wissen und zu denken, das genügt schon. Und ich bete mein Vater unser und ich gehe sonntags morgens in mein Kirsch, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, verrichte hier sozusagen also mehr oder weniger viele fromme Leistungen. Da ist hier noch nichts passiert. Da bin ich noch nicht in Bewegung geraten auf ihn. Es kann mir nicht genügen, dass ich viel weiß. Ich soll es viel wissen, liebe Brüder und Schwestern. Ich kann religiös überhaupt nicht genug wissen, aber dann muss daraus etwas erwachsen, nämlich meine ganz höchstpersönlich liebende Christusbeziehung. Da ist bei den Schriftgelehrten und Pharisäern und bei den hohen Priestern nicht die Spur da. Ne? Sie setzen sich nicht in Bewegung. Sie werden sich in Bewegung setzen, nämlich wann? Als ihnen der Herr zu bedrohlich wird. In der Passion ist es besser, die hohen Priester, Kaiaphas, wenn einer aus dem Volk stirbt für das Volk, als wenn das ganze Volk zugrunde geht, weil die Römer es dann platt machen, wegen diesem aufsätzlichen Jesus da. Ne? Und wie reagieren dann die hohen Priester vor Ostern, vor der Passion? Sie reagieren genauso panisch wie der Herodes. Wo ist denn der Kontrast, die Kontrastrepräsentanten Israels zu diesen Schriftgelehrten und Pharisäern? Wer ist denn das? Die müssen wir doch auch sofort sehen. Das sind die Hirten. Ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist euch der Heiland geboren, Christus der Retter. Und was machen die? Rennen sofort hin, das soll euch zum Zeichen sein, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Die laufen. Ungebildete Leute, verachtete Leute. Aber die haben eine Sehnsucht nach Christus. Eine Sehnsucht nach diesem Kind und gehen. Israel hat auch schon seine Vertreter, liebe Brüder und Schwestern, Herrn, die das Kind suchen und glauben. Das sind die, die von den Großkopfenden noch nicht mal angeguckt werden und verachtet werden, die Hirten. Und lassen sich die Sternenleute beeindruckend von dem Verhalten der gescheiten Autoritäten des religiösen Israel überhaupt nicht. Die bleiben, die gehen wieder heim, kraulen ihre Bärte, genießen ihre Ehren und Würdenbezeugungen und sind damit zufrieden. Und jetzt heißt es erst wieder im Text, dass der Stern dastand, als sie das Königsschloss verlassen. Und es führte sie zu einem Haus, nicht zum Stall, wohlgemerkt. Führte sie zu einem Haus. Volksfrömmigkeit ist gut, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Volksfrömmigkeit hat seine Legitimität und ich will da gar nichts schlecht reden dran. Aber wir dürfen nicht dem Fehler erliegen, sozusagen, das, was volksfromm nachher sich herausentwickelt hat, dann, was ja auch mit einer Verteidigung des Herzens schon zu tun hat, dass das also auch schon biblisch wäre dann so. Also, sie kommen in das Haus. Sie lassen sich weiter von diesem Stern führen. Sie lassen sich weiter von Gott führen. Sie sind in Bewegung immer auf das Kind hin. Das ist aber das Ziel. Und nicht der Weg ist schon das Ziel. Und jetzt führt sie Gott durch diese Zweitursache Stern zu sich, zu diesem Haus. Und ihre Freude war groß. Was passiert jetzt? Sie treten ein und sie sehen das Kind mit seiner Mutter. Josef wird gar nicht erwähnt. Auch darauf mache ich einmal aufmerksam. Das sind so die Feinheiten dieses Textes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Leute meinen ja immer schon, sie wissen schon alles, ne? Ich glaube, das Wissen ist minimal. Und sie beschenken dieses Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist ein Glaubenszeugnis. Das ist ein Bekenntnis dieses Kindes, dass Gold als König, er, dieses Kind, ist das der König der Juden. Und der Ausdruck König der Juden ist ein heidnischer Ausdruck, nicht der Ausdruck Israels. Die Israeliten sprechen auch von einem König, aber sie sprechen vom König von Israel und meinen Jesus als König von Israel. Gestern haben wir das doch gehört, ne? Im Evangelium. Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Wer sagt das? Der Nathanael, der spätere Apostel Bartholomäus. Wer kennt ihn? Und was schreiben die Römer auf die Tafel am Kreuz? König der Juden. Das ist die heidnische Bezeichnung. Das weist sie auch aus, eben als Vertreter der Heidenwelt. Also das Gold ist das Zeugnis und das Bekenntnis zu diesem Kind als König der Juden. Der Weihrauch ist das Bekenntnis zu diesem Kind, dass es eben dem Anschein zuwider nicht nur Mensch ist, sondern wahrer Gott ist. Und die Myrrhe, diese Spezerei, dass der Leichnam nicht verwest, dass er also derjenige ist, der die Welt durch seinen Sühnetod retten wird, der aber mit einem unversehrten Leib dann und verklärten Leib auferstehen wird und dadurch die Menschheit, wenn sie an zum Glauben an ihn gekommen sind, wenn sie wirklich zu ihm gekommen sind, zu diesem Kind, wenn sie es wirklich im Herzen angenommen haben, dann auch, wie er in Herrlichkeit auferstehen werden. Und liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was tun sie noch? Sie huldigen ihm. Und in welcher Weise huldigen sie ihm? Hören Sie gut zu. Das sagen die drei weisen Sterndeuter in Jerusalem, dass sie gekommen sind, suchen das Kind, um anzubeten. Um anzubeten. Ein ganz wichtiges Wort. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo ich nur belehrt bin theologisch, blasiert, eingebildet, akademisch eingebildet, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und keine Christusbeziehung habe, werde ich nicht auf die Knie gehen. Es gibt ja nirgend ein Gebot, du sollst Gott anbeten. Ne? Also, so argumentiert man ja in der modernen Kirche, es steht nicht in der Bibel, du musst anbeten, braucht man nicht. Das ist ja die Logik, kennen Sie alle. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gerade das heutige Fest lädt besonders zur Anbetung dieses Kindes ein. Einer, der im Herzen von diesem Herrn angerührt ist, über dessen Lippen wird nie kommen, braucht man nicht. Der wird sich fragen, was kann ich denn aus Liebe tun? Das ist doch die Fragestellung des Liebenden. Und er wird nicht fragen, muss ich das auch noch? Ich bedauere deswegen insofern, dass heute dieser hohe Festtag, gerade auch wegen der Anbetung, dass es jetzt auf den Wochentag Samstag dann fällt. Aber das wäre natürlich der Tag kat exochen sozusagen, schlechthin, um Anbetung zu halten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben seit Corona jeden Tag hier Anbetung, außer Samstag. Ich lade herzlich dazu ein und sage, hüten Sie sich davor, sich zu fragen, muss das noch sein? Es steht nirgendwo da in der Bibel. Sondern das ist ein wesentliches Moment katholischer, authentischer Existenz. Und der Weg des Herzens zum Herzen Jesu, um den es letztlich geht. Und für das auch das heutige Evangelium steht und der Marsch der drei Weisen. Ihre Freude war groß, heißt es. Und sie zogen auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Wer Christus begegnet ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der kann nicht mehr weiter Karussell fahren im Stile der Welt. Der kann nur noch den Herrn dann, ich sag mal, von ihm weggehen, als ein anderer Mensch mit einer ganz anderen Optik auf die Dinge und auch auf Gott selbst. Das ist mein herzlicher Segenswunsch an Sie alle, dass wir dieses Kind nicht nur suchen, dass wir wirklich uns auf den Weg machen, nicht weil es Spaß macht und weil es spannend ist, sondern weil wir das Ziel Herr haben, weil wir das Ziel haben, in den Himmel zur ewigen Anbetung gelangen zu wollen, worin unsere eigentliche und einzige Seligkeit besteht. Amen.